Die ersten Wochen zu Hause vergingen wie im Flug und schon bald konnte ich die Schienen und Verbände an meinen Händen gegen dünne Baumwollhandschuhe ersetzen. Je mehr Krusten sich auch in meinem Gesicht von selbst lösten, desto staunender verfolgte ich meine eigene Metamorphose. Oft lachte ich, wenn ich gefragt wurde, wie es mir geht, und gab zur Antwort, wie eine Raupe, die sich verpuppt hat und zum Schmetterling wird. Denn genau das entsprach meinem Gefühl. Ich hatte erkannt, dass meine Hauptaufgabe nun darin besteht, die bedingungslose Liebe kennenzulernen und sie zu leben. Ich wusste auch, dass es der Sinn meines Lebens ist, mit Hilfe unterschiedlichster Erfahrungen genau diese Liebe zu erkennen und durch sie Frieden zu finden. Meine Aufgabe besteht nicht darin, mich weiterhin an die Welt anzupassen, sondern die Welt da draußen durch mich zu bereichern. Alles, was ich dafür brauchte, war da, aber auch alles, was mich noch davon abhielt. So wie in der Raupe bereits der Schmetterling angelegt ist, wartet auch die Liebe auf ihre Entfaltung. Die Raupe und der Schmetterling, mögen sie auch noch so unterschiedlich sein, sind ein und dasselbe Tier. Die kleine Raupe beschäftigt sich Tag ein, Tag aus mit Fressen und weiß nichts davon, dass für sie eine Zeit der Wandlung kommen wird. Sie erlebt in ihrem engen Körper eine sehr begrenzte Welt, die sie für ihre Realität hält. Sie glaubt, dass der einzige Sinn ihres Lebens darin besteht, zu fressen und zu wachsen. Sie spürt die Schwerkraft und vertraut auf ihre vielen Beinchen, die sie vorwärts bringen, und auf ihre starken Kiefer, mit denen sie ihre Nahrung zerkleinern kann. Zu mehr fühlt sie sich nicht in der Lage. Um wachsen zu können, kann sie ihre enge Haut zwar mehrmals abstreifen, doch eines Tages ist auch das nicht mehr möglich. Diese letzte Schicht lässt sich einfach nicht mehr lösen und zwingt das kleine Wesen unerbittlich in eine Wandlungsphase, die ihren Tod bedeutet. Die Raupe weiß, dass ihr Leben dem Ende zugeht und sucht sich einen ruhigen Platz, um sich dem Tod hinzugeben. Sie nimmt wahr, wie sich die starre Haut immer mehr zu einem harten Kokon verdickt und lässt sich darauf ein. Die Verwandlung in einen Schmetterling setzt voraus, dass sich ihr bisheriger Körper fast vollständig in seine Einzelteile auflöst. Die kleine Raupe gibt es bald nicht mehr, doch aus einigen ihrer Zellstrukturen entwickelt sich auf wundersame Weise ganz von selbst ein vollkommen neues Wesen, ein wunderschöner Schmetterling. Auch wir können eine ähnliche Metamorphose durchlaufen. Allerdings machen wir es uns viel schwerer als die kleine Raupe, denn wir widersetzen uns dieser Wandlung. Wir selbst sind unser schlimmster Gegner auf diesem Weg. Wir glauben nämlich unseren eigenen Gedanken, die uns höchst kreativ davon erzählen, wie ohnmächtig, klein und wertlos wir doch sind. Wir halten unseren eigenen Gedankenmüll für unsere Wahrheit und begreifen nicht, dass all dieses Geplapper in unserem Kopf absolut nichts mit der Wirklichkeit zu tun hat. In Wirklichkeit ist rein gar nichts an uns falsch. Wir sind weder klein noch ohnmächtig, sondern ein unfassbar weites, kreatives und vollkommen verbundenes Schwingungsfeld reinsten Bewusstseins. Wir sind bereits alles, was wir suchen, und können es im Moment nur noch nicht erkennen, weil wir es vergessen haben. Wie die Raupe, die nichts davon weiß, dass ein zweites, vollkommen anderes Leben auf sie wartet. Der Schmetterling in mir zeigte sich nicht nur durch meinen Körper, der auf wundersame Weise heilte, sondern sogar noch deutlicher durch meinen Umgang mit mir selbst. Vor meiner Metamorphose hatte ich fast nur auf die Bedürfnisse anderer Menschen geachtet und meine eigenen immer weit hinter die ihren gestellt. Jetzt war das mit einem Mal anders. Ich war so voller Tatendrang und Lebensfreude, dass ich unbedingt herausfinden wollte, was mir Spaß macht und sich gut anfühlt. Es begann ganz harmlos damit, dass mir bei vielem, was ich aß, plötzlich auffiel, wie wenig davon mir wirklich schmeckte. Viele Lebensmittel, die ich früher gegessen hatte, mochte ich eigentlich gar nicht. Und so beschloss ich, etwa 4 Wochen nach meiner Rückkehr, mit meiner Freundin in den Supermarkt zu fahren. Wenn man so etwas noch nie selbst erfahren hat, kann man sich wahrscheinlich kaum vorstellen, welches Abenteuer dieser erste Einkauf in meiner Situation war. Für die anderen Kunden muss ich ein ziemlich befremdliches Bild abgegeben haben, denn mir fielen ihre entsetzten Blicke auf, sobald sie mich sahen. Da die Haare an meinem geschorenen Kopf bisher kaum nachgewachsen waren, hatte ich mich für eine helle, weiche Mütze entschieden. Und die noch sehr empfindlichen Hände steckten in dünnen Baumwollhandschuhen. Mein noch komplett verkrustetes Gesicht konnte ich jedoch weder verhüllen noch überschminken. Dieser Schritt, mich im wahrsten Sinne des Wortes ohne Maske in die Öffentlichkeit zu wagen, kostete mich unglaublich viel Überwindung. Für eine Frau wie mich, die früher niemals ungeschminkt das Haus verlassen und immer penibel ihr äußeres Erscheinungsbild kontrolliert hatte, war das wirklich eine enorme Herausforderung. Doch ich wollte mich nicht mehr verstecken. Einige Mitarbeiter, die mich kannten, kamen vorsichtig auf mich zu und drückten ihr Mitgefühl aus. Der Unfall hatte sich herumgesprochen und ein großer Zeitungsartikel über den genauen Ablauf hatte sein Übriges getan. Ich sah ihnen an, wie geschockt sie darüber waren, was mir zugestoßen war, und wie sehr sie sich freuten, mich wiederzusehen. Einige andere Kunden versuchten, ihre Betroffenheit zu verbergen und beobachteten mich eher aus den Augenwinkeln heraus. Anderen gelang das weniger gut. Ich konnte ihre Reaktion wirklich sehr gut nachvollziehen. Mein Spiegelbild versetzte ja mich selbst noch immer in Entsetzen. Wie sollte es da erst anderen Menschen gehen? Ich merkte allerdings sehr schnell, wie ich mich auf der einen Seite regelrecht nackt und fast wie auf einem Präsentierteller fühlte, auf der anderen Seite trotzdem aber ruhig und selbstsicher blieb. Ich spürte eine Kraft und Selbstverständlichkeit, die ich so noch nicht kannte. An diesem Tag hörte ich damit auf, mich zu verstecken, und lernte, mich selbst auch von außen so anzunehmen, wie ich eben war. Was für ein Befreiungsschlag! Vor einer ähnlichen, allerdings nicht ganz so großen Herausforderung stand ich, wenn es darum ging, mich anzuziehen. Immer wenn ich meinen Kleiderschrank öffnete, sah ich Kleidung, die nicht meine zu sein schien. Fast alle Kleidungsstücke wirkten fremd auf mich, als ob sie einer anderen Person gehörten, die nicht mehr existierte. Da gab es zum Beispiel meine geliebte Kuscheljacke, die ich noch vor kurzer Zeit wie ein Heiligtum gehütet hatte. Früher war ich immer sofort in diese Jacke geschlüpft, sobald ich zu Hause war, denn sie gab mir ein Gefühl der Geborgenheit. Jetzt jedoch engte sie mich ein. Ihr Muster irritierte mich und ich spürte in ihr die Traurigkeit, die mich früher fast täglich begleitet hatte. In diesen ganz persönlichen Bereichen zeigte sich meine innere Wandlung besonders deutlich. In mir hatte sich eine neue Sensibilität für Schwingung, Farbe, Form und Struktur entwickelt, die ich bisher nicht gekannt hatte, und besonders auffallend war auch mein neuer, sehr achtsamer Umgang mit mir selbst. Früher hatte ich Farben getragen, die mir andere Menschen empfohlen hatten, und einen Kleidungsstil bevorzugt, der meinem Beruf gerecht wurde oder praktisch war. So vieles hatte sich in meinem Inneren verändert, dass ich gar nicht anders konnte, als meine Kleidung dieser Wandlung anzupassen und alles Bisherige zu hinterfragen. Also sortierte ich kurzerhand den Inhalt meines Kleiderschrankes aus und beschäftigte mich mit der Frage, was ich denn gerne tragen möchte und worin ich mich wohlfühle.